Okay, wir sind in Markus 10 jetzt. Wir sind fast fertig hier mit Markus. Ja, vielleicht auch nicht. So ein Also Markus ist jetzt nicht ein Jünger, der zu den 12 Aposteln zählte, ne? Aber er war immer mit dabei und hat aufgeschrieben, was die Apostel ihm so gesagt haben. Ach Quatsch, das war Lukas. Vergesst es. Fangen wir einfach an. Wir beginnen jetzt, wir begleiten Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Also das ist jetzt ab jetzt der Weg zum Kreuz. Ne? Und das sind so die letzten Vorbereitungen, die er trifft für seine Jünger und für das Volk, was um ihn steht, so, und er lehrt und lehrt und lehrt die ganze Zeit. Ne, Vers 10, Kapitel 10, Vers 1. Und er brach auf von dort und er kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Ne? Ich mag das so, dass so schade, dass das so viele Christen vielleicht vergessen haben, weiß ich nicht so, aber dass Menschen die Wahrheit wirklich satt macht, ne? Die Lehre, so, die Bibel, das, was Gott denkt, so, und das die Wahrheit frei macht. Ne? Und ja, Jesus hat auch geheilt und Jesus hat auch Wunder getan und Jesus hat auch gefüttert, ne? So, und die Brotbrechung oder sonst irgendwas, aber ich finde es so schön, weil die Volksmenge hier, die sich hier versammelt, die wissen, naja, vielleicht kriegen wir jetzt nichts zu essen oder so, aber die kommen und die hören Jesus zu. Ne? Also ich meine, er lehrt. Ne, heute ist so, oh, du musst mich unterhalten, ist so langweilig und so. Ne? Ich will irgendwas fühlen oder bla, so ein, will irgendwie reich werden oder was mitnehmen für mich. Ne? So ein, und hier geht es halt wirklich noch um das, worum es geht. Mit Jesus zusammen sein, Gemeinschaft haben. Ne? Mit ihm reden, beten, so ein, und hören, was er zu sagen hat. Ne? So ein, und die Pharisäer traten ja zu und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch denn Mose geboten? Ich mag das so bei Jesus, ne? Wenn da irgendwas ist, wo du eine Frage brauchst und nicht weiter weißt, mach's Jesus gleich. Ne? Such's in der Bibel. Und er kommt jetzt zu den Pharisäern, die wollen ihn versuchen, wieder mal, weil es nicht, ja, weil sie ihn nicht wollen, so, ne? Und Jesus antwortet gar nicht, sondern stellt seine Frage. Ne? Was sagt denn die Bibel dazu? So, und ich mag das so, weil, weißt du, du könntest mit deinen geistlichen Fragen oder mit Fragen, mit denen du konfrontiert wirst, in der Gemeinde oder im Privaten zu deinem Pastor gehen oder zu deinem Bruder oder deiner Schwester, zu Dr. Professor Med, Stoma oder sonst irgendwen, ne? Zu den religiösen Führern der Welt, was weiß ich denn, ne? Kannst du Predigten an und von deinen, in deinen Augen besten Predigern oder bla, deine Studienbibel rauszücken und so. Dabei ist es doch so um so vieles einfacher. Jesus hat gesagt, wir, seine Kinder sind von neuem geboren, haben den Heiligen Geist in uns, der uns lehrt. Das ist seine Aufgabe, ne? So ein, er sagt, ihr müsst gar nicht mehr gelehrt werden, weil ihr werdet den Geist haben in Jesaja. Er wird euch an alle Wahrheiten führen. Er wird dich erinnern, was ihr braucht, wenn ihr mal vor Gericht steht oder sonst irgendwie Probleme habt. Ne? Und ich frage mich, wo ist das Problem, dass so wenige Christen das in Anspruch nehmen? So, ne? Weil Doktrin hat jeder von uns. Ne? Lehrmeinung hat auch jeder von uns. Jeder hat seinen Glaube, den ich denke, zum Teil Gott jedem Einzelnen so gegeben hat. Ne? Ein bestimmtes Maß an bestimmten Themen, die wir brauchen, um diesen Weg zu gehen, den er hat. So, bei mir ist es vielleicht ein ganz anderes Gewicht als bei euch. So, ne? So, bei mir ist es das Nachhausekommen, Jesus Wiederkunft. So, bei mir ist es die Gnade und die Liebe Gottes. So, der Heilige Geist und dass er wirklich eine Person ist in meinem Leben. Ne? So, bei anderen sind es andere Sachen, die gewichtig sind. Ne? So, Wunder und Machttaten vielleicht. So, oder die Lehre, das Erkennen, ne? Diese Weisheit, so ein, egal was, Wir alle haben eins gemeinsam, wir haben den Heiligen Geist in uns und er ist uns gegeben, um uns zu lernen. Von daher, lieber Google mal auslassen und lieber Heiligen Geist anrufen. Ne? So, hey, ich habe eine Frage und ich brauche da jetzt Weisheit und Antworten, gib mir das. Und ja, manchmal schickt uns der Heilige Geist dann zu einem Buch oder zu einer bestimmten Person oder zu einem Bruder oder Schwester, die kommt, so ein, oder der Pastor oder sonst wer, ist ja wurscht, so ein, ne? So ein. Aber ich glaube wirklich, wir verpassen alles. So. Lass dich von Gott selber lernen. Was hat euch dem Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Ja, wir dürfen scheiden. Mose hat ja gesagt, und es steht in Gottes Wort, wir dürfen scheiden. Ja. Und Jesus kommt hier und sagt, aber das ist nicht das, was Gott will. Gott hat was anderes geboten, Vers 6. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also Jesus sagt ja, hey, aber das ist vielleicht was Gott zulässt, dass ihr einen Scheidebrief macht und dann unabhängig voneinander lebt, so, aber das ist nicht das, was Gott plant oder will, so, dass ihr euch scheiden lasst. So. Weil was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht trennen. Ne? Und Scheidung ist was, ich habe gehört, jetzt auch in christlichen Ehen weltweit jetzt so zusammengefasst, 50% lassen sich scheiden. So, das ist wie die Welt. Da gibt es keinen Unterschied. Schon traurig. Ne? Jesus sagt was Komisches. Er sagt, die werden ein Fleisch. Mutter und Vater sollen sie verlassen und werden sie ein Fleisch. Ne? Und das ist auch wichtig. So ein, und ich habe das für mich auch gemerkt. Du gehst einen Bund ein mit deinem Partner und du heiratest und dann ist es weise, Mutter und Vater dann auch zu verlassen. Ne? Nicht nur mit einem Bein drin zu sein und Mama und Papa alles entscheiden zu lassen. So ein, ne? Sondern Jesus sagt, nee, nehmt den Abstand von diesem Alten. Die haben keinen Erd. Mutter und Vater, ist klar. Ne? Bittet auch um Rat oder was auch immer. Darum geht's nicht so. Aber baut jetzt euer eigenes Leben auf. Ihr sollt jetzt eins werden. Ne? Und das ist komisch, wenn da Mann und Frau und Mutter drin ist. Ne? Das ist nicht ein Leib. Ne? Sondern findet euren eigenen Weg. Und das ist gut so. Und zusammenzukommen heißt auch zusammengebrochen zu werden. Ne? Aber für Jesus hier beschreibt er was ganz Wichtiges. Und er macht da keinen Kompromiss. Er sagt, wenn sich Mann und Frau entscheiden zu heiraten, dann sollen sie auch zusammen bleiben. Wir versprechen das ja, oder? Ja, wie in guten und schlechten Zeiten. Ne? Ob nur der Tod kann entscheiden. So, ne? Aber selbst da macht Jesus manchmal keinen Unterschied. Das sind, und das ist so schön zu wissen, weil die Ehe ist natürlich ein Geschenk an uns Menschen. Ist ganz klar. Gott hat den Mann gesehen und hat gesagt, es ist nicht gut für dich, dass du allein bist. Du brauchst jemanden, der cleverer ist als du. Du brauchst eine Hilfe. Ne? So ein, weißt du, und ja, ist klar, wir Männer, wir würden wahrscheinlich den ganzen Tag nur spielen und bauen oder keine Ahnung, ne? Verdödeln, wenn wir nicht jemanden hätten an unserer Seite, der halt sagt, oh, jetzt machen wir was! Ne? Ist ganz klar so. Und wir brauchen das. Wir brauchen einen Erwachsenen in unserem Leben. Ne? Und das ist die Frau meistens. So ein, ja, das ist. Ist so, irgendwie. Ne? So ein, und das ist gut so. Ne? Aber Gott hat die Ehe uns geschenkt als ein Bild. So ein Bild für das, was er gemacht hat mit uns. Wir wissen aus der Bibel, Jesus ist unsere Braut. Wir sind die Braut von Jesus. Er ist unser Bräutigam. Das heißt, jeder, der von neuem geboren ist, ist verlobt mit Jesus. Und damals war es so, das habe ich das erste Mal gelesen, zu der Zeit, wo Jesus das gesagt, da war es halt mit dem Heiraten ein bisschen anders als bei uns, das wusste ich, aber es war halt so, die Väter haben sich ausgekaspert, so ein, ja, ich möchte hier die Tochter haben und so, für meinen Sohn, bla, und dann, okay, macht 3,50 Euro, ne, so, und dann, wenn sie das geklärt haben, so, dann haben sie das den Jungen erzählt, ne, die Frau wusste meistens gar nicht, dass das passiert ist oder wer es ist, wusste es oft nicht. Manchmal wurden die schon als Kinder, ne, wurde es schon bestimmt, ihr werdet mal heiraten, so, aber ist egal. So ein, und im Normalfall dann ist der Junge gekommen, hat bezahlt. So ein, ist gekommen mit einem Kelch Wein zu der Frau der zukünftigen und hat sich ihr dargereicht.
Hallo.
Ne? Und wenn die Frau den Kelch genommen hat und also er hat getrunken, hat sie ihr hingereicht den Kelch und wenn sie daraus getrunken hat, dann hieß das, ja, ich will. Und ab dem Moment dann, wo sie gesagt hat, ja, ich will, wo die beide aus dem Kelch getrunken haben, stand die Ehe. Du hättest einen Scheidebrief gebraucht, um dich wieder zu trennen. Das siehst du auch bei Maria und bei Josef, ne? Wo Maria schwanger wird auf einmal, so ein, ne? Und er hat noch nicht bei ihr geschlafen und er sagt so ein, muss jetzt gucken, wie ich dich entlasse, ne? So ein, also für Gott war dieses Versprechen, dieses verbale Versprechen, ab da an war es unterschrieben. Vor ihm gehören die beiden zusammen. So ein, und das ist schön, weil dann ist der Mann wieder nach Hause und hat seine Erledigungen gemacht. So, der Mann hat damals die Hochzeit geplant. Ne? So, heute ist es ein bisschen anders. So, war damals wahrscheinlich dann nicht so viel Schnickschnack, weiß ich nicht. So, nicht so viel Stress wahrscheinlich. Ja, eine Torte, hol mal eine Torte. So, so, ne? Aber der Mann ist nach Hause und hat für sich alles in Ordnung gebracht. Und die Frau war bei sich zu Hause und hat da alles ordentlich gebracht, um sich vorzubereiten für dieses neue Leben mit ihrem Mann, außerhalb von Mama und Papa. So, ne? Aber die Frau wusste nicht, wann der Mann kommt. Und irgendwann kam der Mann überraschenderweise, ne? So ein, hat geklopft, hat sie in die Hand genommen, wahrscheinlich hat er die Taschen getragen und hat sie mitgenommen. Ne? Und dann ging es ab ins Zelt, naja, und die Geschichte kennt er so ein, ne? Gab es eine Woche lang Party, so ein. Und das ist genau das, was Jesus uns geschenkt hat, ne? Das ist genau das, wo er den Kelch rumreicht bei seinen Jüngern, ne, beim letzten Abendmahl und sagt, und jetzt trinkt. Und die haben den Bund eingegangen, so wie wir auch angenommen haben den Kelch und haben getrunken und haben gesagt, ja, ab jetzt bin ich dein. Und das ist das Schöne, weil wir sind die Braut, die jetzt noch hier ist, in unserem alten Leben, in dieser Welt, die vergeht so, aber wir warten, dass unser Bräutigam kommt und uns abholt, um uns nach Hause zu bringen. Und Jesus ist der, der alles schon vorbereitet. Er baut an unserem Häuschen, sagt er. Er bereitet die Party vor, ne? So ein, weißt du, und da freue ich mich drauf, ne? Und das ist was Schönes, was Gott da geschaffen hat, weil für Gott gibt es ein Ja, ich will, und dann bleibt's. Das ist für uns Menschen so ein Segen. Egal, ob wir Menschen treu einander sein können oder nicht, Gott kann's. Und das ist für mich dieses Gewichtige, weißt du, er hat sich für mich entschieden und hat gesagt, ja, ich will. Und es bleibt so ein. Also freue ich mich und warte, dass er endlich kommt und mich nach Hause nimmt. So ein. Das ist was Schönes. Was Gott zusammenführt, soll der Mensch nicht scheiden. Und Jesus hat ein paar Ausnahmen gemacht, was Scheidung betrifft. Wo das vor Gott auch heute noch akzeptiert ist. So ein, dass die Ehe ungültig wird. Gibt Regelungen für einen Christ mit einem Nichtchristen, ne? Wenn ein Nichtchrist, zwei Nichtchristen sind verheiratet, der eine kommt zum Glauben, so ein, dann sagt Paulus, okay, der Nichtchrist, wenn er sagt, hey, mit so einer verrückten Christin will ich nichts zu tun haben, der ist frei, die können sich entscheiden lassen. Ne? Zum anderen ist der Tod, ganz klar. Und zum dritten sagt Jesus hier in der Geschichte, in Matthäus 19, so ein, und bei Hurerei. Wenn du guckst im Griechischen, was das Wort Hurerei dort betrifft, was es bedeutet, das ist, ja, ich hab's vergessen, Porno, keine Ahnung, so ein, das ist das griechische Wort dafür, wo Pornografie herkommt. So ein, bedeutet im Grunde jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe und des Ehepartners. Also kann es auch Hand anlegen sein oder mit Tieren oder ne, alles, was halt außerhalb ist. So ein Zeug sich angucken oder ja. Jesus hat gesagt, so wenn du eine Frau nur begehrst in deinem Kopf, dann hast du schon Ehebruch, hast du Ehebruch begangen. Ne? So ein, also ziemlich krass. Ne? Das fällt da alles rein. Also auch da kann die Frau sich entscheiden oder der Mann kommt drauf an so, und sagen, okay, Ich möchte aus der Ehe raus und darf dann wieder neu heiraten. Aber nur weil das Gesetz steht, heißt es nicht, dass es das ist, was Gott will. Und das will uns Jesus hier verdeutlichen. Selbst bei Ehebruch, Jesus, Gott, der Schöpfer, möchte trotzdem nicht, dass der Mensch sich scheidet. Das ist nicht sein Wille. Auch wenn es zulässt, wegen unserer Härte im Herzen, so. Was er möchte, ist, dass man liebt. Und man merkt das doch. In der Ehe kommt man an seine Grenzen. Das ist so. Auch in der Beziehung kommt man an seine Grenzen manchmal. Aber Liebe ist nichts, was mit Gefühlen zu tun hat oder was Leichtes, sondern Liebe ist eine Entscheidung, die man trifft und dann macht man es, egal wie, weil man gesagt hat, ich liebe diese Person. Deswegen halte ich durch und deswegen setze ich mich dran. Und ich glaube persönlich, wenn Mann und Frau, zwei Christen, Jesus als ihren Herrn haben und die Jesus in der Ehe da ist, sie beide Jesus suchen, und mit ihrem Problem dorthin kommen, dann hat die Ehe Bestand. Da ist Segen drin, weil man es vor Gott bringt. Und ja, in den Sachen bin ich immer ehrlich. Das wisst ihr, Dorot und ich, wir hatten oft Krisen, die wir hätten es nicht überwinden können. Wir waren, ohne Gott wären wir vielleicht gar nicht mehr verheiratet, ich weiß nicht. Aber es gab einfach Zeiten, bestimmte Bereiche, wir haben es nicht hinbekommen. Es war einfach zu erdrückend, zu schwer, aber wir sind im Gebet immer mehr dann dadurch zu Gott gekommen, haben zusammen gebetet, das davor gebracht und gesagt, Herr, wir können nur, dass du das machst, mach das bitte. Das ist das Einzige, was ich noch hoffen kann. Und Gott hat es gemacht. Im Endeffekt sind wir noch mehr eins geworden. Und das ist wunderbar. Die Ehe ist was Heiliges für Gott, was Wichtiges. Weil es ist ein Bund, den man eingeht mit dem Menschen. Es gibt keinen mächtigeren, wichtigeren, größeren Bund, den ein Mensch mit einem Mensch machen kann. Als das Versprechen, ab jetzt sind wir eins. Bis zum Ende. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmal drüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Ein paar Sachen hier, aber eine Sache. Vielleicht für die Feministinnen unter euch, gibt es hoffentlich keine. Aber normalerweise in der Zeit gab es gar nicht. Die Frau hatte kein Recht, sich scheiden zu lassen von einem Mann. Nur der Mann hatte das Recht, sich von einer Frau scheiden zu lassen. Und in der Zeit hier gab es zwei große Denker. Und der eine meinte, du kannst deine Frau wegen allem entlassen, wenn sie unheilig ist in dem Bereich. Ne? Ist sogar so weit gegangen und das Volk hat danach gelebt. Die Scheidungsrate war da echt hoch. Wenn du eine bessere, eine heiligere Frau findest als die, die du hast, dann kannst du dich scheiden lassen und geh zu der Heiligen. Das gibt Ehre zu Gott. Ne? Hast du deinen Toast verbrannt? Aber irgendwann war der Andrang so stark, sagen die Geschichtsbücher, dass die Pharisäer dann irgendwann beschlossen haben, okay, du brauchst jetzt nicht mal herkommen und wir machen die ganzen Formulare zusammen und bla, sondern du brauchst einfach nur dreimal sagen, entlassen. Ich entlasse dich, ich entlasse dich, ich entlasse dich. Und schon ist es rechtens, du kommst dann schnell zu mir, ich mache die Unterschrift, streiche euch raus und fertig. Heftig, oder? Aber den Männern vor allem da hat es dann wahrscheinlich gefallen, die jetzt nicht Gott unbedingt suchen. Ne? Die hatten es einfach. Meine Frau nervt mich, tschüss. Die Frauen hatten es schwerer. Sie wurden unterdrückt von ihren Männern teilweise und ja, Pech. Und Jesus kommt hier an und bringt Gleichgewicht zwischen Mann und Frau. Und das ist was Wichtiges. Ne? Das hat Jesus erst gebracht. Und er kommt und sagt, ja, auch die Frau hat das Recht. Und die Jünger, die verstehen es nicht, weil die kommen da hin und sagen, Jesus, wie meinst du denn das? Das geht doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Wie? Nicht scheiden. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was man eingeht, wenn man es eingeht. Und dass man dann dafür kämpft, bis zum Ende. Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, kleine Kinder, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Ey Leute, hier geht's um Jesus, okay, der hat wichtige Probleme, okay, hier sind wichtige Entscheidungen und Sachen zu treffen und er muss lernen und ihr bringt eure Klinkgörn hierher? Was denkt ihr, wer ihr seid? Ne? Als das Jesus sah, wurde er unwillig. Das erste Mal, dass hier steht, dass Jesus auch unwillig seinen Jüngern gegenüber ist. Sonst steht immer, er wurde unwillig wegen den Pharisäern, wegen ihrem Gedönst. Ne? Aber hier ist jetzt Jesus. Der guckt die Jünger an und denkt, Eklig, so ein, ne? Wird unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Okay, Jesus, alles klar. Wahrlich, ich sag euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf seine Arme, er legte ihnen die Hände auf und er segnete sie. Schön, oder? Werdet wie die Kinder, haben wir letzte Woche gelesen, sagt er, ne? Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie diese kleinen Kinder, der kann nicht rein. Und das ist was Neues und was Großes, was er hier sagt. So, ne? So ein, hey Jünger, ihr benehmt euch hier wie die Erwachsenen, wie die Pharisäer. Toll. So ein, aber ey, so könnt ihr nicht meinen Willen tun. So denke ich nicht, so fühle ich nicht und so kommt ihr nicht in den Himmel. Mit so einem Herzen. So ein, guckt mal die Kinder. So ein, ne? Und ich habe es letzte Woche schon ausführlich gesagt, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal so grob, so ein, aber mache ich das grob. Aber Kinder glauben einfach. Glauben einfach, was der Vater ihnen sagt. Ne? So ein, du kannst ihm von der Zahnfee erzählen, leg deinen Zahn da drunter, die Zahnfee kommt heute Nacht und bringt dir einen Dollar oder so. Die glauben das. Das stellen die gar nicht in Frage. Ne? Du kannst ihnen sagen, ja, Schweine fliegen, aber nachts nur und nur zu Vollmond. Aber nur dann, wenn keine Menschen in der Nähe sind und zugucken. Dann ist das so, dann fliegen Schweine. So ein, weißt du, Kinder glauben einfach dumm und naiv. Und Jesus sagt, diesen Glauben, den braucht ihr. Dieser Glaube hat nichts. Dieser Glaube ist der größte Glaube. Warum? Weil das ein Glaube ist, der nicht versucht zu beweisen, zu ergründen, zu verstehen, sondern es ist einfach ein praktisches Leben. Kinder vertrauen und glauben einfach ihrem Vater. Das ist so. Meine Kinder sind noch nie zu mir gekommen. Papa, haben wir denn morgen genug Essen? So ein, ne? Haben wir denn genug Geld für warmes Wasser? So, Papa, kannst du die Telefonrechnung bezahlen? So ein, Papa, werde ich morgen je aufwachen? So ein, das ist Blödsinn. Die Kinder, für die ist einfach alles normal und okay. Und Jesus sagt, und so möchte ich mit euch zusammen sein. Ich möchte, dass ihr so einen leichten Glauben bekommt. Vertraut einfach, ohne nachzudenken. Ne? Meine Kinder freuen sich im Leben. Guckt ihr immer an. So ein, sie sieht Daniel und fängt an zu lachen. Das hat heute noch keiner hier gemacht. So ein, ne? So ein, das Leben macht Spaß. So ein, da knistert Papier und sie ist total begeistert. Ne? So ein, weißt du, kleine Kinder sind einfach begeistert vom Leben. Die haben Freude an ihrem Leben und die haben Freude an Gott. An ihrem Vater, an ihrer Mutter. So ein, die genießen die Zeit zusammen. Ne? Und das ist das, was Gott sich wünscht. Er möchte nicht, dass wir erwachsener sind, als wir sein können. Größer sind, als uns möglich ist. Er möchte auch nicht, dass ich Paulus bin oder Jesus oder sonst wer, der ich nicht sein kann, weil ich Stefan bin, sondern das, was sich Gott wünscht, ist, dass ich mich freue an ihm. Ne? Und wer trocken wird in seinem Glauben, merkt das. Er hat weniger Freude daran, mit Gott zusammen zu sein oder von ihm zu hören oder ihn zu besingen oder ihn zu preisen, zu loben oder zu beten oder sonst irgendwas. Ne? Aber das ist das, was Jesus meint. Werdet wie kleine Kinder, freut euch an mir. Verlasst nicht das Erste. Und du kennst es doch. Jemand kommt zum Glauben und was passiert, wenn er von Neuem geboren ist und nicht nur sich einer Religion zugehörig fühlt, sondern das ist wie ein kleines Baby, wie Emma. Ne? Du strahlst alles an. Du genießt es, bei Gott zu sein. Du genießt es, in der Gemeinde zu sein, unter Christen zu sein. Du liebst es, Gott zu suchen, zu beten, zu singen. Du liebst es, zu putzen oder sonst irgendwas. So, ne? Es ist einfach eine Freude am Herrn. So, das ist einfach, das ist für Gott, gib mir Ehre in allem, was du tust. Ich gebe Gott nicht unbedingt damit die Ehre, dass ich in allem, was ich sage, zur Ehre Gottes mache ich das. Ne? Sondern es ist dieses Herz, wie es schlägt. Dieses geistliche Herz. Ne? Zum Beispiel könnte einer hier putzen und ich frage ihn, hey, warum, was machst du gerade? Ja, ich putze die Gemeinde. Ne? Und dann fragst du einen anderen, was machst du gerade? Ja, ich bereite den Gottesdienst vor, ich mache alles schön zur Ehre Gottes. So, ne? Und so können wir bauen. Wir können entweder Stein auf Stein setzen im Gottesreich und bauen und bauen und ja, ich mache eine Mauer. So, oder du könntest sagen, ja, ich baue einen Tempel, so, wo Gott gepriesen wird. Ne? So, warum mache ich was und wie schlägt mein Herz? Jesus sagt, werd wie die Kinder, die kommen rein. Und das ist so schön, weil guck dir mal die kleinen Kinder, wenn du das einfach mal physisch nimmst und dann auf das Geistliche umprojizierst, weil es klar, ich kann nicht, würde 3 Jahre alt werden, so physisch. Ne? Das heißt, alle von uns außer Emma kommen nicht mehr in den Himmel. So ein, also kann Jesus das so nicht meinen, das wäre Quark. So ein, aber stell mir vor, ich... Wenn jetzt zum Beispiel Emma, nehmen wir mal Emma als Beispiel, weil sie da gerade sitzt. So ein, man kann sie angucken. Und jetzt guckst du dir mal an. Also viel verstehen tut sie nicht. Viel Wissen hat sie auch nicht. Besonders kreative Dinge oder irgendwas bauen, also eine große Hilfe ist sie mir nicht. Sie hat doch nicht wirklich was zu beweisen oder irgendeinen großen Namen als Mensch, ne, dass man Ehrfurcht haben könnte. Im Grunde als Mensch ist sie süß. Das ist aber alles gerade so, ne? Und lacht viel, schön, nett. Ein fröhliches Baby, aber es ist halt ein Baby, so ein, ne? Und das reicht, um in den Himmel zu kommen, ne? Und da sieht man, was Jesus meint, wie leicht es eigentlich ist, in den Himmel zu kommen, was Gott eigentlich wirklich wichtig ist und worum es ihm wirklich geht. Und ich meine, wir wissen auch die Kehrseite davon, Jesus will, dass wir uns heiligen und er will, dass wir erwachsen werden im Geist und er will, dass wir auch reifen und mehr Verantwortung tragen und Dinge tun, ne? Und verändert werden, so, und nicht immer Emma bleiben, so, ne? Weil es ist ziemlich peinlich für einen Erwachsenen, wenn er sich benimmt wie ein Kind. So ein, aber das ist dann nicht mehr entscheidend, um in den Himmel zu kommen. Ne? Was Jesus sagt, ist, haltet fest am Evangelium. Das sagt auch Paulus immer wieder. Bleibt in diesem Evangelium, das ihr gehört habt von mir. Und ihr werdet errettet bleiben. Ne? Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnet sie. Und das ist doch, was ich will. Wenn ich ins Gebet gehe, dann... ja, manchmal um Antworten zu bekommen, ja, manchmal um Rettung zu kriegen oder einfach nur Ruhe in einer Situation, wo ich keine finde. Klar, so ein. Aber das, was ich will, wenn ich im Gebet bin, ist wirklich Gott zu hören und in einer Gemeinschaft zu sein. Wenn Jesus das Kind in den Arm nimmt, dann spürt es die Berührung. Ja, ich bin da, ich bin sicher, ich bin hier. Ne? Und er segnet sie. Und auch das, komm zu Jesus, setz dich vor dem Thron und du wirst gesegnet. So ein, ne? Also, wer ein großer Christ ist, ist im Endeffekt der in der Gemeinschaft mit Gott ist und damit zufrieden ist. Ne? Jemand, der große Dinge tut und große Dinge redet und viel versteht von Gott und was er wirklich will und so. Ne? Aber sein Gebetsleben selber ist ohne das Persönliche mit Gott. Ne? Der ist klein, das ist nichts. Ne? Das ist ein Hauch. Das ist ein großes Bemühen, aber das Wahre fehlt. Ne? Also lasst uns das nehmen. Und jetzt kommt jemand, genau das Gegenteil von diesem kleinen Kind, jetzt kommt ein großer Mann, der reiche Jüngling, Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief er herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ne? Da ist ein reicher Jüngling, so heißt er jedenfalls. Ne? So ein anderem Evangelium wird klar, er ist ein junger Mann, so ein, aber er ist ein Oberster gewesen, er ist sehr reich, hat sehr viel Besitz, hat einen guten Stand, eine gute Position, Macht halt. Ne? So ein, und er war ein guter Mensch, also er hat versucht, das Richtige zu machen und er war religiös, er hat an Gott geglaubt, er kommt auch hier zu Jesus. Ne? Und du kannst sehen, wenn du das liest, obwohl er alles hat und sogar die Gebote seiner Meinung nach alle gehalten hat, seit Jugend an, wie er dann sagt, so kommt er trotzdem zu Jesus und sagt, irgendwas fehlt. Ich habe alles getan, ich bin reich, ich habe keine Sorgen und ich bin gut so ein, und gerecht, so ein, aber irgendwas fehlt mir. Ich bin Christ, aber irgendwas fehlt mir. Jesus, was fehlt mir denn? Ja. Was soll ich tun? Und das ist sein Problem. Ich. Ja. Dieser Mann hier ist Christ, ist religiös, sag ich mal, aber ungläubig. Es macht dich nicht zum Christen, weil du in eine Kirche gehst oder sagst, ich bin katholisch oder evangelisch oder freikirchlich oder wie auch immer. Ne? Das macht dich nicht zum Christen. Ne? So wenig, wie es mich zum McRib macht, nur weil ich McRib esse bei McDonald's. So, ne? Sondern ich muss von Neuem geboren werden und Gemeinschaft haben mit meinem Gott. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, ja, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was Jesus hier sagt, ist, hey, du siehst mich als Menschen, ich bin kein Mensch. Wir haben die Stellen letzte Woche gesehen, wo steht, dass Jesus Gott ist und er selber das nicht für einen Raub hält, sich den Namen Gottes zu geben. Ne? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist der zweite Teil von den 10 Geboten. 10 Gebote sind aufgeteilt in 2 Teile. Einmal die Beziehung zu Gott und einmal die Beziehung zu unserem Nächsten. Ne? Die ersten 4 kommen in den ersten Teil, wo es heißt, habe 10 Gebote vergessen. Liebe Gott, ne? du sollst dir kein Bild machen, sollst keine anderen Götter anbeten, und noch irgendwas, habe ich vergessen. Könnt ihr selber nachlesen, steht in Mose. Der zweite Teil geht um die Beziehung als Mensch zu unserem Nächsten. Zu den Menschen, die ums Drumherum sind. Und die zählt Jesus hier als Erster auf. Ne? Weil er weiß, dass, da ist er gut drin. Er aber antwortete und sprach zu ihm, ja Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ein toller Christ. Ne? Ein wirklich netter Typ. Und davon gibt es Millionen in der Welt. Ne? Egal, ob sie sich zu einer Religion zugehörig fühlen oder atheistisch sind. Nette Leute gibt's. Ne? Und das ist einer davon. Ist gesegnet vom physischen her, vom materiellen her. Gesegnet anscheinend auch vom Kopf her. Und auch von seiner Disziplin, ne? Und seiner Liebe zur Gerechtigkeit. Ein cooler Typ. Und guck dir Jesus an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Gott mag das. Ne? Ihm ist das wichtig. Aber gleich wird er ihm sagen, dass er ihm zeigen, dass er trotzdem, obwohl er so nett ist und so viel Gutes macht, nicht in den Himmel kommen kann. Dass er sich entscheiden muss jetzt. Ne? Lesen wir mal. Da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Und jetzt wird's nämlich ernst. Weil das andere, da konnte sein Leben trotzdem leben. Konnte er sein. Ne? Die Menschen haben ihn respektiert und akzeptiert. Aber jetzt kommt Jesus hier und er sagt, ja, aber das, was dir fehlt in deinem Glauben, ist die Beziehung mit mir. Die Beziehung mit Gott. Dein Selbst aufgeben. Also, um das zu tun, verlasse das, was du hast, dein altes Leben. Gib das weg, gib das auf. Und dann empfange ein neues Leben und nimm ab als Person. Folge mir, nimm dein Kreuz auf dich. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Das ist gut, vielleicht sehen wir noch im Himmel. Weil er ging nicht zornig weg, ne, so wie manch andere, den Jesus belehrt hat, sondern er ging traurig weg. Also, er war berührt deswegen und meinte, oh, krass. Wer weiß, ob er es getan hat. Ich fände es cool, wenn. Aber das, was Jesus hier sagt, ist, deine Religion nützt nichts. Den Namen, den du hast, das ist nichts. Du musst zu mir kommen, du musst dich für mich entscheiden und mit mir gehen. Höre auf, an deinem Namen zu bauen. Fang an meinem Namen zu bauen. Da blickte Jesus umher, sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen? Und da sitzt der Punkt, warum er das zu dem Jünglingen sagt. Weil wir wissen von der Apostelgeschichte, dass Gott nicht unser ganzes Geld will. Das ist, die ganzen Leute kommen zum Glauben und geben all ihr Besitz weg, ne? Werfen alles in einen Pott, damit jeder genauso viel Essen hat. Ne? Aber da ist dieses eine Ehepaar, das kommt und genauso ihr Geld bringt, tada, gucke hier, wirft es in den Pott rein, ne? Der Heilige Geist überführt Petrus und sagt so, ey, das ist nicht alles, was die haben. Ne? Die haben meinetwegen 50% gegeben oder so. Und dann ist der Petrus, der da steht, sie anguckt und sagt, das war doch euer Besitz, warum habt ihr das nicht alles behalten? Aber ihr macht euch hier größer, ihr habt gelogen deswegen. Ne? Also, wenn du viel Geld hast oder viel Besitz hast und du kannst damit umgehen und es wird nicht dein Gott, ist doch super, genieß dein Leben. Ne? Aber hier das Problem bei den Jüngern war, das war sein Gott. Die eine Hälfte von den 10 Geboten hatte gehalten. Ja, da war gut drin. Auch die erste Hälfte hat er verlassen, da hat er gesündigt. Ja. Sein Herz hat auf die Macht vertraut, sondern auf das Geld vertraut, auf den Reichtum. Ja. Und ich kann ihn nicht richten, sondern so habe ich auch gelebt. Ja. Du denkst, wenn du alles hast, was du dir wünschst, dann, dann kann dir nichts mehr passieren. Oder das ist Schwachsinn. Ne? Wie schwer ist es für den, der nicht auf mich vertrauen kann? Der nicht Gott vertraut, sondern den Dingen der Welt. Deswegen pass auf dein Herz auf, weil dieses Gott nicht vertrauen ist die schlimmste Sünde, die wir machen können. Gott nicht zu glauben. Sondern warum? Weil es da anfängt. Und Jesus sagt uns ja auch immer wieder, ihr seid, habt Sorgen und seid belastet, ihr seid Menschen, aber werft die auf mich, ich werde die tragen. Ich gebe euch andere Sorgen, aber die sind nicht zu schwer. Die haben einen Sinn und ein Ziel. Von daher, wenn du merkst, du kannst Gott in manchen Bereichen nicht vertrauen oder ihm nicht glauben, dann geht er sofort mit hin zu Gott. Lass das nicht wachsen. Sondern sag, Herr, irgendwie fehlt mir Glaube da. Irgendwie weiß ich vom Verstand her, was richtig ist, aber vom Herzen her kann ich es einfach nicht tun. Es tut mir leid. Bitte gib du mir die nötige Kraft dafür, den nötigen Glauben, das nötige Vertrauen. Beweis dich mir nochmal. Und der macht das. Ne? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, ouch, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und auch hier mit dem Reichtum ist nicht Geld gemeint. Ne? Die geistlich Armen, hat er gesagt, glückselig die geistlich Armen. Ne? Es geht hier um unsere Größe als Mensch in der Welt. Ne? Wo sind deine Schätze? In deinem Herzen steht's. Das, woran du denkst, da, wo du Zeit investierst, deine Kraft, dein Geld investierst, da, wo deine Wünsche sind und deine Hoffnungen, dein Vertrauen, so das, was uns den ganzen Tag beschäftigt, das ist mein Schatz, das ist mir wichtig, das ist mir Reichtum. Das ist mir wert, dafür zu vertrauen, zu kämpfen, zu tun oder sonst was. Jesus hat gesagt, achtet darauf, was in eurem Herzen ist. Was ist für euch wirklich gerade kostbar? Weil dafür werdet ihr leben. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, na, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei dem Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Deswegen ist es so wichtig, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Da gibt es keine Grenzen. Und selbst wenn ich zu reich, zu groß bin oder zu größer und größer wieder werde, ist Gott nicht zu groß, weil mein Vertrauen liegt in ihm, dass er mich zur rechten Zeit bricht, mich bewahrt und mich hält, mich wieder neu aufbaut und mich stärkt, mir die Dinge erklärt, mir mein Herz zeigt, wie es da drin wirklich aussieht, mir Götzen zeigt in meinem Leben, die ich anbete oder in denen ich mein Vertrauen gerade setze. Gott ist nicht zu groß, sondern ihm ist alles möglich. Und das ist so schön, das ist unser Gott. Alles ist möglich. Ich kann so frei leben, so froh sein. Und noch Vers 28 bis 31, dann sind wir fertig. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ah, Petrus, hat so einen Geistesblitz. Ja, ich habe ja alles verlassen, oder? Ich folge dir nach. Ja genau, Petrus, du bist bei mir. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sag euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Frau oder sogar Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und auch jetzt schon in dieser Zeit Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus sagt ja, die mathematische Regel für reich werden und gesegnet sein ist, verlass das, was dich abhält von mir und du wirst hundertfältig empfangen. Also 0 minus 1 ist gleich 100. Und das ist schön, weil er verspricht uns hier auch Segen schon in dieser Zeit. Ne? Obwohl ich ja alles verlasse, bekomme ich so viel mehr als das, was ich gegeben habe oder verlassen habe. Und das stimmt. Weil überleg dir mal, wir werden Brüdern und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker und so, sogar Verfolgung. Toll. Aber selbst unter Verfolgung werden wir das hundertfach haben. Und das ist doch so, oder? Sagen wir mal, wir werden hier verfolgt und ich muss mein Haus, wird abgebrannt, weil ich Christ bin, so wie es gerade in so vielen Ländern passiert. Ne? Dann stehe ich da als Obdachloser. Aber, Aber was haben wir denn? Wir haben Brüder und Schwestern überall. Wir können anklopfen und uns wird aufgetan. Weil wir segnen, werden wir auch gesegnet. Es ist doch schön, oder? Wir sind nie allein. Wenn wir Hilfe brauchen, du gehst in irgendeine Gemeinde irgendwo hin und du wirst aufgenommen. Wir sind Familie und füreinander da. Das ist ein Segen, den hat ein normaler Mensch nicht. Der hat eine Familie und wenn die weg ist, ist sie weg. Aber wir, egal wann, egal in welcher Situation, egal wo wir sind, wir haben immer Brüder und Schwestern, hundertfach, mehrfach. Wir sind nie allein. Das ist ein Segen. Das ist eine Sicherheit, das ein normaler Mensch ohne Gott nicht hat. Das ist ein Geschenk. Wir sind so reich, dass uns der Reichtum nie ausgeht, auch hier unten nicht. Und wenn wir Hunger leiden, dann finden wir Hilfe bei einem Bruder oder Schwester, wenn wir fragen. Und wir kriegen was zu essen. Für uns wird gesorgt. Jesus sorgt durch unsere Geschwister. Weißt du, und das ist auch ein Schatz und das muss uns klar sein. Deswegen sollen wir auch einander lieben und ehren. Ne? Jesus sagt, und für den, der gerade gibt, selbst wenn es so ein Glas Wasser ist, der gibt es mir und der selber wird hundertfach empfangen. Ne? Schätze sammeln im Himmel. Wer gibt, der wird empfangen. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Viele von denen, die hier als Erste sind, Größte sind, die einen Namen haben und das so wichtig ist, ne? Die werden oben stehen und nichts haben. Weißt du, und viele von denen Kleinen hier unten, von den nichtigen, dummen Christen, die aber ihren Herrn suchen, ihm nachfolgen und als nichts erachtet werden, manchmal auch in der Gemeinde sogar, die werden Erste sein, die werden emporgehoben. So wie Jesus letzte Woche, was wir gelernt haben, der Kleinste von euch wird der Größte sein. Der Größte, der Kleinste. Der Erste, der Letzte, der Letzte, der Erste. Jesus macht hier eine ganz neue Reihenfolge und Denkweise. Und das sollte unser Leben hier bestimmen. Weil im Endeffekt hat Glaube auch damit was zu tun, wie wichtig sind dir denn die Schätze, die dich in der Ewigkeit erwarten? Ich muss gestehen, noch gar nicht so wichtig irgendwie. Weißt du, aber Jesus sagt ja immer wieder, sammel dir Schätze im Himmel. Mach das. Das wird uns wichtig sein dann. Und es wird auch Jesus wichtig sein. Von daher ist es wichtig, die Perspektive nicht zu verlieren, weil wenn ich die ewigen Schätze, die ich ererbe, als nichts erachte oder als nicht so wichtig, dann sammle ich mir meine Schätze hier unten. Dann ist mir das Physische viel wichtiger. Ne? Das ist eine Sache, wo man drüber nachdenkt und wo man ins Gebet gehen kann. Das ist ein guter Gedanke, denke ich. Was sind meine Schätze? Was ist meinem Herzen, meinen Gedanken wirklich das Wichtige in meinem Leben und in der Beziehung mit Gott? Was hat wirklich Gewicht? Wofür gebe ich alles? Bin ich leidenschaftlich? Ne? Wo gehe ich sofort freudestrahlend hin? Ne? Und manchmal geht man freudestrahlender zum Fernseher als zu einer Gemeinde. Ne? Manchmal freudestrahlender zur Kneipe mit Freunden, als ins Gebet zu Gott. Unsere Schätze verraten das. Unser Herz verrät. Und manchmal kommt man in eine Situation, wo man nicht weiß, was im Herzen ist und was dann wirklich gerade wichtiger ist. Ne? Und dann sollte man es wie David machen, der zu Gott kommt und sagt, ich erkenne gerade nichts, aber wenn da irgendwas ist in meinem Herzen, dann bitte offenbart du es mir, sodass ich Buße tun kann. Ne? Herr, ich will dich suchen und ich möchte dir nachfolgen und es ernst meinen. Ich habe mich entschieden für dich und das bereue ich nicht. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es sich hundertfältig anfühlt. Für mich fühlt es sich nach noch mehr an, ja, was ich empfangen habe durch dich, was ich bekommen habe, was ich bin jetzt. So allein, dass die Ewigkeit da ist, aber auch für die Zeit hier als Mensch noch auf der Erde so, dass du redest, dass du da bist, lebendig, dass du die Beziehung dir wünschst, ja, die Nähe suchst. Ja, dass das der aller Anfang sein muss, Gemeinschaft zu haben mit dir. Ja, und ich möchte tief ins Gebet gehen. Mein Gebetsleben soll mehr und mehr von dir beeinflusst werden. Ja. Weil da fängt es an. Und dann bitte ich dich, dass du Kraft gibst und dann das Praktische auch machst, Herr. Ja. Dein Geist ausgießt, dass ich das auch tun kann, was du willst, ja, was du mir zeigst im Gebet. Herr, ja, führe uns alle ins Gebet mehr und in der Anbetung. Leite du uns da an, ja, dass es echter und voller wird. So. Und Herr, ja, und dann tu Wunder und tu Großes. Ja. Bitte öffne unsere Herzen, gib du uns Freimut. Und lehre du uns, was es heißt, dich zu lieben oder unsere Nächsten zu lieben. Oder was heißt uns selbst zu lieben? Erklär du uns immer aufs Neue die Liebe und erklär uns und zeig uns und offenbar uns, der Heilige Geist, die Tiefe und die Weite und die Länge und die Breite von deiner Liebe, dass ja, wie wir mehr wie du werden. Herr, das will ich. Ja. Und das Alte erachte ich mittlerweile als nichtig. All das, wofür ich gekämpft habe und gelebt habe. Ja. Ich danke dir für den Reichtum, den du bist, Herr, und den du uns gibst. Also bitte begleite uns jetzt auch in der Anbetung und ja, wenn du was hast, ein Wort oder irgendwas, dann bitte tritt uns in den Hintern und gib uns Freimut, das auch zu sagen und danach zu suchen. Ja, so. Bitte lass nicht zu, dass wir hier Religion bauen. Bei dir reicht das nicht. Ich möchte nicht nur, dass unsere Namen auf deinem auf dem Eheurkunde stehen, Herr. Ich möchte dich im Haus haben, eine Ehe führen. Und so bitte bewahr uns davor, den Weg der Pharisäer einzugehen, Herr, oder des reichen Jünglings. Ja. Danke. Amen.